Fassungslos und völlig unter Schock starrte sie die Ärztin an. Niemals hätte Mirjana mit so einer Diagnose gerechnet. Ihre heile Welt brach zusammen und sie sah sich schon abgemagert, bis auf die Knochen im Bett liegend, sterbend. Doch heute sitzt sie mir gegenüber und beschreibt ihren ganz eigenen Weg aus dieser tödlichen Krankheit. Wir heißen willkommen Mirjana Klepp in unserem Studio zu Menschen im Fokus. Mirjana, so schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Was war denn diese Diagnose, die dich so umgehauen hat?
Ja, die Diagnose hieß Brustkrebs, trippelnegativ, ein sehr aggressiver Tumor. Und die Diagnose, die hat mich zerschlagen.
Sehr aggressiv, trippelnegativ, das kennt man so gar nicht, Brustkrebs. Es gibt viele, die Brustkrebs haben, die das überwinden. Aber du sagst, es war ein besonderer Krebs. Hast du mit so einer Diagnose gerechnet?
Nein, habe ich nicht. Ich habe mit der Diagnose überhaupt nicht gerechnet, weil die Voruntersuchungen vorher waren eben so, es wird schon nichts Schlimmes sein, schaut nicht bösartig aus. Es scheint, dass es was Gutartiges ist, aber zuletzt hat dann die Schanzbiopsie eben gezeigt, nee, es ist ein sehr aggressiver Krebs, der leider nur mit Chemotherapie behandelt werden kann. Und das war eben das Schlimme daran. Also man hatte nicht viel Wahl und man musste schnell reagieren, weil er auch sehr schnell wachsend war.
Puh, wie hast du darauf reagiert?
Mit Schockstarre. Also als ich diese Diagnose von der Ärztin erfahren habe, war für mich erstmal so, Krebs? Nein, Krebs, das kann nicht sein. Vorher saß ich noch im Wartezimmer und dachte mir so, ja, jetzt nehme ich noch einen Termin wahr. Es wird schon alles gut und habe gar nicht dran gedacht. Aber als ich dann da saß und die Ärztin mir sagte, es ist eben dieser aggressive Krebs, bin ich in Tränen ausgebrochen. Also ich habe nur geweint und die Ärztin und die Krankenschwester konnten mich nicht beruhigen. Dann war der Vorschlag da, dass sie jemanden aus der Familie dazu rufen. Dann habe ich mit meiner letzten Kraft noch meinen Mann angerufen. Er war auf der Arbeit, habe gesagt, du, ich habe Krebs, kannst du sofort ins Krankenhaus kommen? Und 10 Minuten später war er da, saß neben mir, genauso in Schockstarre wie ich. Die Ärztin hat zwar dann einiges versucht zu erklären, aber ich habe dann nur gedacht, Krebs, nein, es ist vorbei. Also ich habe da eigentlich nicht viel registrieren können.
Aber die Bedeutung für dich hast du begriffen, was
die
das für dich
begriffen,
und deine Familie
ja.
bedeutet. Jetzt lebst du ja eigentlich recht gesund. Ich glaube, du treibst viel Sport, du rauchst nicht, du trinkst nicht, du ernährst dich ordentlich. Die Chance, da Krebs zu bekommen, ist ja eigentlich recht gering.
Definitiv. Also ich dachte nie, dass ich Krebs bekomme. Und ich ging ins Fitnessstudio, habe wirklich also täglich trainiert. Bin mit dem Fahrrad sehr viel in die Natur gefahren, ernähre mich schon seit vielen, vielen Jahren vegan, beachte quasi diese Lifestyle-guten Dinge, führe ein geregeltes Leben, habe Familie, Kinder, war voll im Leben, berufstätig als Mama. Also, und ich dachte, nee, jetzt, das passt einfach nicht. Es passt nicht, warum jetzt und warum ich?
Diese Frage, warum, ja. Genau. Und jetzt musstest du ja Entscheidungen treffen. Wie ging es weiter? Du hast die Diagnose bekommen und jetzt musste über die Therapie gesprochen werden. Was hat man dir da vorgeschlagen?
Also die Ärztin meinte, ich habe nicht viele Optionen. Durch das, dass es triple negativ, das bedeutet, es ist ein nicht hormoneller Krebs. Und wenn es ein hormoneller wäre, dann hätte man andere Therapiemöglichkeiten. Ein Triple-Negativ bedeutet, er reagiert nicht auf Hormone. Also man kann nur versuchen, mit Chemo den Tumor zu schrumpfen. Und es wurde eben empfohlen, vor der Operation die Chemotherapie zu machen, um zu sehen, ob überhaupt die Krebszellen darauf reagieren. Weil dann hätte man dann ein bisschen experimentiert und verschiedene Zytostatika benutzt, um den Tumor zu schrumpfen.
Also haben die über Chancen gesprochen, die du hast, da rauszukommen?
konnten mir keine sagen.
Keine sagen, du hingst völlig im Ungewissen.
Ich habe zwar gefragt, ja, werde ich wieder gesund, aber kein Arzt kann dir da eine Garantie geben. Die Ärzte haben nur gesagt, beim Aufklärungsgespräch, was danach sein wird, aufgrund von den starken Chemotherapien, die eigentlich geplant sind oder waren, haben die gesagt, dass es eben zu etlichen Nebenwirkungen kommen wird und das Leben eben danach, nach dem Krebs, also wenn ich es schaffe, nicht mehr so sein wird wie vorher. Und das hat mir Angst gemacht.
Das kann ich gut verstehen und das erfordert eine Menge Mut. Was waren das für Behandlungen, die man dann mit dir machen wollte?
Ja, eine ganz aggressive Chemotherapie. Und mir ist es eigentlich erst bewusst geworden, als ich dann die Ärztin gefragt habe, werde ich meine Haare verlieren? Weil ich hatte ultra lange Haare, jahrelang. Lange Haare waren für mich irgendwie so wichtig. Das hat mir Weiblichkeit gegeben. Ich habe die wirklich gemocht. Und als die Ärztin dann gesagt hat, ja, meine Haare werden ausfallen, also erst da habe ich registriert, okay, jetzt habe ich tatsächlich Krebs. Und für mich war das dann so, also da konnte ich dann nicht mehr klar denken. Weil als ich dann dieses Bild gesehen habe, dass ich da glatzköpfig, total irgendwie abgemagert in einem Bett liege, vollgepumpt mit irgendwelchen Chemie und einfach nur sterbe, für mich war dann, es war vorbei. Also an dem Augenblick war ich dann ganz unten. Und habe gesagt, warum?
Warum, ja. Jetzt gab es Alternativen zu dieser Chemo?
Die Allgemeinärzte meinten, nein. Mhm. Also wenn ich die Chemo nicht mache, besteht natürlich die Chance, dass ich sterbe. Es gäbe die Option, dass wir zuerst operieren und dann sehen, was danach passiert. Aber die Gefahr ist einfach schon zu groß, dass irgendwie schon gestreut, also dass Krebszellen schon im Blutkreislauf wären. Man hat zwar danach also eine Art Staging gemacht, also nach der Diagnose, das heißt so ein Knochenszintigramm und die Organe wurden untersucht, ob schon Metastasen da waren, aber es war alles frei. Also ich hatte keine Metastasen, das bedeutet eben gute Chancen, also gute Heilungschancen. Mhm. Aber die Chemo war halt eben so eine Art Experiment. Schauen wir mal, wie es funktioniert.
Das ist nicht so einfach, ja. Du musstest jetzt auch deine Entscheidungen treffen. Welchen Weg willst du einschlagen? Die Ärzte, du sagtest ja, die waren sich selbst nicht so ganz klar, was funktioniert, wie machen wir das? Jetzt bist du ja auch ein Mensch, der gerne forscht, sich informiert, Lösungen sucht. Wie bist du mit diesen Entscheidungen umgegangen?
Ja, also ich habe die ersten Tage konnte ich erstmal nicht klar denken. Also wir haben zu Hause sehr viel gebetet, als Familie auch. Mir ist dann eingefallen, Mensch, gründe doch eine WhatsApp-Gruppe mit vielen Glaubensschwestern, die ich jetzt schon jahrelang irgendwie im Leben, die mich schon jahrelang begleiten, dass die quasi für mich beten, dass wir zusammen nach Lösungen suchen. Und so hat sich das dann, ja, Gott hat hier auch den Weg gezeigt, dass ich nicht die erstbeste Therapie nehmen soll, sondern mich erstmal schlau machen sollte. Und ich bin eh diejenige gewesen, die ein Leben lang gesagt hat, also wenn ich mal Krebs bekomme, und das bekomme ich ja sowieso nicht, habe ich mir immer so eingeredet, dann werde ich eh keine Chemo machen. Aber wenn man dann in so einer Situation ist, dann geht es um Leben und Tod.
Man hängt doch am Leben, ne?
Genau. Und es war ganz interessant, also ich habe dann auch Blumen bekommen von Glaubensschwestern. Ich habe mutmachende Postkarten mit Sprüchen aus der Bibel bekommen, die mich dann aufgebaut haben. Also es hat ein paar Tage gedauert, bis ich wieder zu mir gekommen bin, weil man ist in so einer Schockstarre. Ja? Man kann nicht klar denken in so einem Moment und man sieht sich nur quasi so, ja, du musst sterben. Also das waren nur meine Gedanken, du musst sterben, das wird eh nicht alles klappen. Aber nach ein paar Tagen wurde ich ruhiger, also Gott hat mir da auch geholfen, klare Gedanken zu sammeln. Und ich habe mich dann informiert, habe recherchiert, habe viele Tipps auch von meinen Glaubensschwestern und Freundinnen bekommen, wo ich mich wenden soll, wo ich Termine ausmachen soll. Und so hat sich es dann ergeben, dass ich eine Krebsklinik in Bad Aibling gefunden habe, habe dort den ersten Termin gemacht und habe mich da gleich wohlgefühlt. Also beim Gespräch selber hat man sich nicht als eine Patientennummer gefühlt, sondern als Mensch. Und ich kann mich noch erinnern, wir saßen da 2 Stunden mit der Ärztin und haben über die Therapieform gesprochen. Und für mich war das irgendwie, ja, das ist der Weg. Also damit kann ich leben.
Und was war da so anders?
Es war in dem Sinne anders, es ist zwar auch eine Chemotherapie gewesen, aber eine insulinpotenzierte Chemotherapie in Kombination mit Hyperthermie.
Das musst du uns erklären.
Und zwar insulinpotenziert bedeutet, also man wird unterzuckert, bevor man quasi die Chemoinfusion bekommt, wird man unterzuckert mit Insulin, denn die Krebszellen, die mögen ja Zucker. Und man wollte sie sozusagen hungrig machen. Man wird unterzuckert, man liegt halt auf so einem Bett, ist dann so wie ein bisschen im Halbschlaf, also so wie Nebel im Kopf, man wird müde. Ja, dann läuft eben die Chemotherapie durch und in der Hoffnung, dass dann auch die Krebszellen aktiviert werden und kräftig dann die Chemo in sich aufsaugen. Und es war dann eine deutlich niedrig dosierte Chemotherapie im Vergleich zu der üblichen Therapie.
Also dann auch weniger Nebenwirkungen zu erwarten.
Genau, weniger Nebenwirkungen zu erwarten. Danach bekommt man dann wieder ein bisschen Glukose, dass man wieder zu Kräften bekommt, also so eine Zuckerlösung, dass auch die Poren von den Krebszellen aufgemacht werden und die sich richtig in diesen Zytostatika einwälzen. So wurde das mir in etwa erklärt.
Ja.
Ja, und dann bekommt man auch so einen Obstteller und das war immer so schön arrangiert, wobei man dann nicht so viel Appetit hat, weil doch die Medikamente dann wirken. Genau. Und im Anschluss an diese insulinpotenzierte Chemotherapie kommt man dann in ein Nebenzimmer. Dann bekommt man diese lokale Hyperthermie.
Was ist das nun schon wieder?
Das ist wie so ein Wasserbett. Also man legt sich auf so ein Bett, was mit Wasser gefüllt ist. Bekommt man dann quasi auf die erkrankte Stelle, also in dem Fall war es auf die Brust,
ja,
so ein Applikator mit so einem Silikonkissen mit Wasser gefüllt und im Inneren sind so spiralförmige Antennen, die Mikrowellen durch die Zellen senden. Und dadurch werden die Zellen auf um die 42 Grad erhitzt. Den guten Zellen macht es nichts, die sind hitzeresistent. Aber die Krebszellen, die mögen die Hitze nicht und dadurch werden sie zerstört.
Das hört sich hochinteressant an, tolle Methodik. Und dann ging es ja weiter. Du warst ja immer 3 Tage zu dieser Therapie und das war jetzt am 2. Tag. Und was kam dann noch?
Ja, also am 1. Tag, also wenn man aufgenommen wird in die Klinik, ist es so, dass man erstmal die Blutwerte checkt, ob alles in Ordnung ist. Und da hat man dann ein bisschen Zeit auch zu entspannen, sich zu erholen. Und eben die Methode anzuwenden, dass man an dem Tag wenig Kohlenhydrate und Zucker zu sich nimmt. Also dass man dann schon runtergefahren wird. Und in der Früh geht man dann nüchtern eben zur Chemotherapie und wird dann noch mit Insulin unterzuckert. Genau.
Und wie ging es dann nach der Chemoinfusion weiter?
Ja, dann ging es mit der Entgiftung los. Also ich habe dann so ein Detox-Fußbad gemacht. Und ich musste auch immer staunen, also nach 20 Minuten, als ich dann in die Wanne geschaut habe, wo meine Füße waren, wie braun und dreckig, quasi voller Schlacken, das Wasser war.
Also der Körper wollte einiges loswerden.
Der Körper, der wollte das wirklich durch die Füße raushaben. Das hat mich echt erstaunt, wie viele Giftstoffe dann da rausgekommen sind, ja. Und ich habe dann auch eine Sauerstofftherapie bekommen. Also da liegt man dann quasi auf so einem Bett und bekommt frischen Sauerstoff durch die Nasenbrille. Und die guten Zellen brauchen den frischen Sauerstoff, um sich zu regenerieren. Und die Krebszellen, die mögen ja absolut keinen frischen Sauerstoff. Also
das klingt wirklich vernünftig, ja, genau. Okay, und das war's dann?
Nee, es ging dann weiter am 3. Tag, weil ich war immer 3 Tage dort in der Klinik und am 3. Tag war es dann so, dass ich da Infusionen bekommen habe, also hochdosiertes Vitamin C, was das Immunsystem wieder quasi in die Gänge bringt und auch so, das nennt sich Chelatkomplexe, da war Magnesium und so andere Spurenelemente dabei, die auch die Entgiftung vom Körper fördern und Es hat mir sehr gut gefallen, weil in der Klinik wird eben Krebs anders behandelt. Also das ist eine Klinik, die sich spezialisiert hat auf Krebserkrankungen, die das mit Alternativmethoden machen. Also sage ich mal so Allgemeinmedizin in Kombination mit Naturheilverfahren. Also es ist quasi eine Biokrebsklinik in Bad Aibling.
Das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Aber trotz allem, es war ja eine Behandlung, wo du viel Gift auch in den Körper bekamst. Was hat das mit dir gemacht?
Also es hat Müdigkeit und Übelkeit trotzdem verursacht, denn die Chemotherapie, also die, sage ich mal, die Zytostatika, die ich dort bekommen habe, die war ja wirklich sehr niedrig dosiert im Vergleich zu den herkömmlichen Chemotherapien. Aber trotzdem war die Übelkeit da. Also ich hätte es nicht gedacht, weil normalerweise schlägt mir nicht so schnell was auf den Magen, aber die Übelkeit, die war eigentlich schon gleich nach der Chemotherapie da, so ein flaues Gefühl im Magen, man hat keinen Appetit mehr. Wenn man nur Essen sieht oder riecht, da wird es einem schlecht. Und man war müde, also man kann nur schlafen und schlafen. Und es hat schon was trotzdem mit dem Körper gemacht, obwohl es eine Alternativmethode war.
Wie lange hat das so angehalten?
Also die Müdigkeit war eigentlich ja schon einige Tage da. Die Übelkeit war das schlimmere Übel, also die hat eine Woche gedauert. Ich habe es dann immer versucht mit Ingwer-Lutschtabletten, die haben ganz gut geholfen, dass man den Magen da ein bisschen ja zur Ruhe setzt.
Okay. Wie ging das mit deinen Haaren? Hast du die gleich dann verloren?
Das hat circa so einen Monat gedauert, dann hat es angefangen, so peu à peu, langsam, büschelweise, dann habe ich versucht, so wenig wie möglich zu kämmen, dass ja nicht so viel rausfällt. Und als die Haare noch da waren, dann sollte ich mir eine Perücke aussuchen. Dann war ich in einem Geschäft mit meiner Mama und dann haben wir Perücken ausgesucht und ich habe mich im Spiegel gesehen, dachte ich mir, okay, das ist so ähnlich, wie ich habe oder hatte. Aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich in den Perücken nicht. Ich habe sie zwar trotzdem dann genommen, weil ich dachte, okay, wenn du dann irgendwann einmal glatzköpfig da bist, dass man trotzdem was für den Kopf hat.
Ja.
Habe sie aber dann nie getragen.
Das war mutig.
Das war mutig, ja. Ja, die Haare sind dann circa, sag ich mal, so 4 bis 6 Wochen immer dünner geworden. Irgendwann einmal habe ich sie dann ganz kurz, also ja, meine Tochter hat sie dann bis daher circa geschnitten. Das hat dann ein paar Tage gedauert und dann, ja, dann ist es einfach nicht mehr tragbar. Also überall waren Haare. Waren Haare und es hat mich selber dann aufgeregt. Und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, so, jetzt nimmst du bitte den Apparaten vom Papa und weg damit. Und dann waren die Haare weg und dann war das Thema für mich erledigt. Aber ich muss dazu sagen, es war ein harter Schritt. Also ich habe es lang hingezogen. Ich war auch an dem Tag, ich kann mich erinnern, im Bad, habe in den Spiegel geschaut und habe nur geweint.
Ja.
Ich habe geweint und habe gesagt, so, jetzt ist es definitiv, jetzt ist es so. Jetzt kriegst du eine Glatze. Und dann, das hat 10 Minuten gedauert, ich habe mich ausgeweint und dann habe ich meine Tochter gerufen und habe gesagt, jetzt darfst du loslegen.
Okay. Wenn du so siehst, was du in der Chemo durchgemacht hast, diesen ganzen Weg, gab es zwischendurch Zeiten, wo du dachtest, ich schaffe das nicht mehr?
Ja, immer wieder.
Immer wieder.
Immer wieder gab es Zeiten, weil einfach auch diese Schwäche oder diese Müdigkeit, die man hat, einen so zehrt. Und dann ist man körperlich so kaputt, auch psychisch kaputt, wenn man denkt, okay, es ist zwar eine absehbare Zeit, aber wie lange wird es dein Körper mitmachen? Ja, du wirst immer schwächer, du wirst immer unstabiler, sag ich mal, auch von der Psyche her. Ist nicht leicht gewesen.
Das ist nicht leicht gewesen, das glaube ich dir. Denn Körper und Psyche, es hängt einfach zusammen, ja.
Total, ja.
Du bist ein gläubiger Mensch. Inwieweit hat Gott dir da helfen können? Oder dein Glaube dir helfen können?
Also der Glaube hat mir sehr viel geholfen, wobei ich sagen muss, also die ersten Tage nach der Diagnose, da habe ich wirklich gekämpft mit Gott. Also ich habe gefragt, warum? Also dieses Warum ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich habe gekämpft, habe gesagt, warum schickst du mir jetzt diese Krankheit? Ja, ich mache doch alles für dich. Ja, ich war so aktiv, auch in der Kirchengemeinde, auch ehrenamtlich bei Kochshows. Aber warum schickst du mir diese Krankheit? Ja, und mit der Zeit hat sich das dann gelegt, weil ich gesehen habe, Gott ist trotzdem weiter bei mir gewesen. Also jede Etappe dieser Therapie und auch dem Weg war Gott immer da und hat mich unterstützt. Und das Gebet wurde noch stärker, noch intensiver für mich, weil ich da dann die Ruhe gefunden habe. Ja, ich konnte Lasten abgeben und er hat mir deutlich gezeigt, welchen Weg ich gehen soll.
Hast du eigentlich gespürt in dieser Zeit, dass andere auch für dich gebetet haben?
Ja, sehr. Also ich habe gespürt, besonders ich habe auch immer so viele nette Karten bekommen. Ich habe immer so viele Blumen bekommen. Also es war auch interessant, also in der Krebsklinik während der Chemotherapie, als ich in mein Zimmer wieder zurückgekommen bin, also waren immer Blumen da mit mutmachenden Sprüchen von meinen Glaubensschwestern. Und das schon alleine hat mir dann immer so Hoffnung gegeben, so Gott ist bei mir, weil ich weiß, so viele beten für mich. Mhm. Und das war auch in der Klinik immer so ein Beispiel für die anderen. Alle haben gefragt, ja, du kriegst immer Blumen. Jedes Mal, wenn du da bist, bekommst du Blumen und so schöne Bibelsprüche. Also ich konnte auch im Krankenhaus Zeugnis geben.
Also das Umfeld war schon wichtig für dich zur Ermutigung.
Ja, sehr.
Wenn du jetzt gesunde Menschen gesehen hast, was ging da in dir vor?
Ja, ich habe mir gedacht, Mensch, die haben es gut. Die müssen nicht damit kämpfen. Die müssen sich nicht damit auseinandersetzen, so, ja, wie geht's weiter? Oder sich mit dem Tod auseinandersetzen. Ich habe sie richtig beneidet. Und erst da habe ich gemerkt, wie glücklich man sein kann oder sollte, wenn man gesund ist und eigentlich nichts hat. Aber das schätzt man in dem Moment nicht. Das schätzt man dann erst, wenn man so todkrank ist.
Ja. Hast du eigentlich, du sagtest gerade, du hast dich mit dem Tod auseinandergesetzt. Hast du deinen Tod organisiert? Hast du da Testament gemacht und dich richtig darauf vorbereitet?
Also ich habe jetzt kein Testament geschrieben, aber ich habe mich mit dem Tod auseinandergesetzt, weil ich wusste ja nicht, werde ich das schaffen. Es war dieses Gefühl, du musst damit rechnen. Mhm. Ja, klar wünscht man sich das nicht, weil nicht wegen mir, also ich hätte mich quasi ja zur Ruhe legen können. Aber ich habe mir gedacht, wie wird mein Umfeld damit umgehen? Wie werden meine Kinder damit umgehen? Sie brauchen ja noch eine Mama. Wie wird mein Mann damit umgehen? Wie wird die Familie damit umgehen? Ich habe mich Gott übergeben. Also ich habe gesagt, Gott, wenn es dein Wille ist, dann leg mich schlafen. Ja, dann ist es so. Ich akzeptiere es so. Aber ich habe da an die anderen gedacht und habe mir gedacht, eigentlich brauchen die anderen mich noch. Lass mich doch noch ein bisschen leben.
Ja, ja. Und auf der anderen Seite, wenn es dir gut ging, hast du dann Pläne für die Zukunft danach gemacht?
Also Pläne soweit habe ich nicht gemacht, weil jeder Tag war dann irgendwie so ein Meilenstein. Mhm. Und mit der Zeit habe ich auch gelernt, nicht mehr so weit vorauszuplanen, weil wir können einfach nichts mehr so weit vorausplanen. Und erst mit so einer Erkrankung wird es einem klar. Und ich war eigentlich immer ein Mensch, ja, der wirklich immer vorausgeplant hat, auch in die Zukunft, viele Jahre im Voraus. Muss aber auch gestehen, ich habe auch viele Dinge aus der Vergangenheit mit mir rumgeschleppt. Und die konnte ich dann auch ablegen, weil ich mir gedacht habe, mit so einer Erkrankung brauchst du nicht den Ballast aus der Vergangenheit. Du kannst aber nicht in die Zukunft schauen, sondern leb einfach für den Tag. Und das hat mir Gott auch klar gezeigt.
Ja. Mhm. Schön. Du hast in dieser Zeit sehr viel Schweres mitgemacht, körperlich, psychisch. Du hast gewusst, Freunde sind da für dich. Gab es noch andere so schöne Momente, wo du sagst, das ist mir so haften geblieben, das hat mich auch geprägt?
Schöne Momente gab es einige, ja. Also ich muss da an meine Bettnachbarin denken, die auch Krebs hatte und die auch in dieser Krebsklinik war in Bad Aibling. Und ja, Gott hat uns zusammengeführt und sie hat mir so viel Mut gegeben. Sie war so ein lebendiger und lebensfroher Mensch. Und ja, wir haben auch über alles Mögliche reden können. Eigentlich, wie ich sie kennengelernt habe, ist wichtig. Denn als sie eingecheckt ist in der Klinik, sollte sie ein Einzelzimmer bekommen, weil sie hat so eine Zusatzversicherung, ist aber bei mir im Zimmer gelandet und sollte eigentlich umziehen. Sie hat aber gesagt, nee, es gefällt ihr bei mir und sie bleibt jetzt bei mir. Und wir haben uns selber gewundert, gut, dann bleiben wir halt zusammen im Zimmer. Aber Gott hat vorgesorgt. Mhm. Es war nämlich so, dass nach der Chemotherapie, also an dem dritten Tag, wo wir beide an Infusionen hangen, wir mussten ja dort auch verschiedene Supplemente einnehmen, ja, Vitamin D und so weiter. Und sie hat eine Tablette eingenommen und die war relativ groß. Und an dem Tag hatte sie schlecht Sauerstoff bekommen und war am Sauerstoffgerät gehangen mit so einer Nasenbrille. Dann wollte sie diese große Tablette eben runterschlucken, hat sich verschluckt und hat Atemnot bekommen, hat plötzlich keine Luft mehr bekommen. Und sie konnte sich eigentlich selber nicht helfen, also sie ist schon fast graubläulich im Gesicht angelaufen. Und ich habe nur geschrien und es hat einfach nicht schnell genug gedauert, bis endlich eine Krankenschwester kam. Wir haben schon den Knopf gedrückt. Ich bin dann samt meiner Infusion rausgerannt in den Gang und habe um Hilfe geschrien. Und dann kamen die Ärzte und die Krankenschwestern und haben eben diese Tablette wieder hinaus befördert und sie hat wieder Luft bekommen. Und sie sagte zu mir, Mirjana, weißt du, du bist mein Schutzengel. Also jetzt begreife ich, warum Gott wollte, dass wir zusammen im Zimmer sind. Und seitdem nennt sie mich, also wir sind weiterhin in Kontakt. Mhm. Ich bin ihr Schutzengel. Sie hat mir auch als Erinnerung so Strickstrümpfe selber gestrickt. Und das ist so eine Erinnerung, wenn ich die dann immer anziehe, dann denke ich an sie und ja, wir kommunizieren und sie schickt mir auch ermutigende Sprüche. Ich schicke ihr Sprüche. Und das ist immer so ein schönes Gefühl, wenn man so Gemeinsamkeiten hat.
Ihr habt euch gegenseitig gut getan.
Ja, total.
Denke ich. Also das heißt, ich bin überzeugt, dass Gott euch da wirklich zusammengeführt hat. Er wusste, was du brauchst und auch, was sie brauchte.
Ja.
Jetzt kann man sagen, du hast aktiv gegen diesen Krebs gekämpft. Du hast ja nicht nur das, was in der Klinik war, gemacht, du hast ja auch im privaten Leben einiges verändert, um Sachen zu finden, die deinem Körper gut tun. Kannst du uns erzählen, was du für dich so gefunden hast?
Ja, während der Chemotherapie war es halt so, ich habe halt überlegt, ja, was kannst du jetzt für dich machen, dass du krebserregende Stoffe meidest, aber dafür eben Sachen zu dir nimmst, die dich, ja, die deiner Gesundheit förderlich sind. Habe ich eben recherchiert, ich habe viele Bücher gelesen, zwei habe ich jetzt auch mitgebracht. Und zwar einmal das Krebs verstehen und natürlich heilen und das andere Krebs zählen.
Halt es mal so in die Kamera, dass man es gut sehen kann. Okay, Krebs verstehen und natürlich heilen und Krebszellen mögen keine Himbeeren.
Ja.
Erzähl uns kurz was über diese Bücher.
Ja, also das mit den Krebszellen mögen keine Himbeeren, also da ist viel erklärt auch zum Thema Krebs, Krebsentstehung und was man eben essen sollte, um den Krebs zu vermeiden, aber auch was förderlich wäre, eben Krebszellen zu zerstören. Mhm. In dem anderen Buch, da ist es noch mehr, noch in die Tiefe, wie man eben Krebs verstehen kann, ja, wie die Erkrankung entsteht und wie man sie auch natürlich heilen kann, also welche Methoden es gibt. Also ich habe dann auch einiges angewendet. Ich habe zum Beispiel frische Säfte mir immer gemacht mit frischem Obst. Ich habe dann einen Safter gehabt, habe Äpfel reingeschmissen, Grapefruit, Orangen, Ingwer, Kurkuma mit immer so einer Prise schwarzen Pfeffer, dass der Kurkuma aufgenommen wird. Hochdosiertes Vitamin C Pulver habe ich reingetan. Dann auch verschiedene Öle, einen Schuss Öl rein, entweder Leinsamenöl oder das andere Aprikosenkernöl. Genau, und da habe ich dann immer so 1,5 bis 2 Liter davon gemacht und es dann versucht, ja, an dem Tag oder zumindest dann für 1,5 Tage hat es dann gereicht, zu mir zu nehmen. Also das hat mir deutlich Energie gegeben, hat mich auch erfrischt. Und in der Zeit nach der Chemotherapie kann man ja auch sehr wenig zu sich nehmen durch die Übelkeit. Aber die Säfte, also die konnte ich trinken. Und die haben mir jetzt nicht auf den Magen geschlagen und es hat gut funktioniert. Also ich hatte, alle haben immer gesagt, ich habe so ein schönes, rosiges Gesicht. Also ich war nicht blass, wie man so die typischen Krebskranken sieht, sondern ich habe wahrscheinlich auch von den ganzen Obst und den Karotten, die in dem Saft waren, immer einen schönen Teint gehabt.
Das mit den Säften hört sich echt gut an. Gibt es noch andere Tipps, die du geben kannst? Was war da noch, was dir geholfen hat?
Ja, ich habe gelesen, dass Brokkoli und Brokkolisprossen so eine super Eigenschaft haben, Krebszellen zu zerstören. Und so habe ich angefangen, auch Brokkolisprossen immer wieder zu sprossen und auch Brokkoli in roher Form zu essen, auch in Salaten. Also ich habe es über alles gestreut. Das habe ich gemacht, weil das generell das Kohlgemüse auch sehr förderlich ist, eben bei Krebserkrankungen. Es hat bestimmte Stoffe in sich, was Krebszellen zerstören kann. Und neben diesen Gemüsesorten habe ich auch, also auf Empfehlung von der Klinik, auch Supplemente, also Vitaminsupplemente eingenommen. Zink, Magnesium, Selen, hochdosiertes Vitamin D, hochdosiertes Vitamin C, dann OPC, dann auch so Brokkoli-Extrakt, also in Pulverform. Also alles, was eben das Immunsystem nach oben pusht, weil das Immunsystem da ja trotzdem durch die Chemo zerstört wird. Aber man muss sich ja wieder erholen und regenerieren und die Krebszellen müssen ja bekämpft werden. Und es hilft eben, das Immunsystem wieder zu aktivieren.
Hast du in der Zeit auch Sport gemacht?
Ich habe jetzt nicht so aktiv Sport gemacht wie vorher, aber ich bin sehr viel spazieren gegangen. Also mir wurde auch gesagt, ich soll unbedingt jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, rausgehen. Mhm. Erstens die frische Luft, die Bewegung, ja, der Kreislauf wird aktiviert. Das Sonnenlicht, die Sonne ist wichtig, ja, nicht zu viel, aber trotzdem, dass man auch durch die Sonne Vitamin D bekommt. Und für den Kopf, also raus für den Kopf, dass die Psyche da Erholung findet.
Mhm. Du hast in dieser Zeit aber noch was anderes schätzen gelernt. Du hast mir von deinem Schrebergarten erzählt.
Ja, ja, der Schrebergarten, der war wirklich eine Heilung in dem Moment. Denn ich muss dazu die Vorgeschichte erzählen. Also bevor ich erkrankt bin, so circa ja, dreiviertel Jahr zuvor, habe ich so einen Schrebergarten gepachtet. Habe den Vertrag unterschrieben, weil wir haben schon jahrelang, waren wir auf so einer Warteliste, dass wir mal einen Schrebergarten haben, dass wir mal versuchen, unser Gemüse und Obst selbst anzubauen. Dann habe ich den unterschrieben. Ein paar Monate später habe ich mir gedacht, so jetzt, wo es ans Angemachte geht, jetzt müsste man anfangen, da auch wirklich zu arbeiten. Habe mir gedacht, oh, jetzt hast du dir noch diese Arbeit zugelegt. Du hast doch genug zu tun, ja, mit deiner Arbeit, mit den Kindern.
Und es wächst ja nichts von alleine.
Es wächst nichts von alleine. Man muss dann schon einiges tun. Und dann wollte ich schon wieder kündigen, weil ich mir dachte, das schaffe ich doch nicht. Das ist viel zu viel Arbeit. Und für was brauchst du einen Schrebergarten? Aber Gott hat da auch vorgesorgt, ja. Und ich habe natürlich nicht gekündigt, sondern habe es dann einfach laufen lassen. Und ein paar Monate später war ja schon die Diagnose da. Und der Schrebergarten, der war für mich ein Ort, wo ich dann noch näher zu Gott gekommen bin. Weil als mir es so schlecht ging und ich so müde war, habe ich mich dort in die Hängematte gelegt, habe geschaut, was um mich alles wächst. Klar, in der Zeit konnte ich nicht viel dort eben arbeiten, aber meine Mama, die war so fleißig, hat so viel gemacht. Und mein Mann und die Kinder, also die waren plötzlich alle so fleißig und haben mitgeholfen. Also es hat alles ist gewachsen von Tomaten, Karotten, Erbsen, auch viele Blumen und so viel Beeren, Himbeeren, Brombeeren. Es war das Paradies auf Erden für mich. Also ich habe mich dort so wohl gefühlt.
Man soll es wirklich nicht unterschätzen. Natur hat auch Heilkräfte und diesen Frieden, den man dort findet.
Ja, der findet
du hast den heute noch, diesen Schrebergarten.
Ich habe ihn heute noch, ja, und den gebe ich nicht mehr her.
Diese Chemotherapie, die ging ja über 3 Monate und dann wurdest du erneut untersucht. Was kam dabei raus?
Ja, während den 3 Monaten war es so, dass das Brustzentrum, also wo ich ja eigentlich die Diagnose bekommen habe.
Also an deinem Heimatort dann wieder?
Genau, in meinem Heimatort, die haben zwar meine Entscheidung, also die Entscheidung war eben so, ich habe denen gesagt, ich mache nicht diese Chemo, die mir empfohlen haben, sondern ich mache eine Alternativtherapie.
In dieser Biokrebsklinik.
Dann. In dieser Biokrebsklinik, genau. Natürlich haben die das nicht so gern gehört und haben gesagt, ja, sie akzeptieren meine Entscheidung, aber sie glauben nicht, dass es funktioniert. Sie haben mir da auch Angst gemacht und haben gesagt, dass es schon viele Frauen gab, die solche Alternativmethoden ausprobiert haben und hier gelandet sind, dann wieder im Brustzentrum und haben dann die normale Chemo machen müssen und haben es dann nicht geschafft. Mhm. Also da wurde mir Angst gemacht und außerdem haben die mir auch Angst gemacht, weil die gesagt haben, ich brauche sofort die richtige harte Chemotherapie, weil sonst werde ich nicht mehr meine Kinder sehen, wie sie aufwachsen. Deswegen war bei denen diese Knallhart-Methode gang und gäbe. Als ich denen gesagt habe, ich mache jetzt diese Alternative, haben sie gesagt, okay, es ist meine Entscheidung, also das müssen sie akzeptieren. Aber sie würden mich gerne trotzdem so alle ja 4 bis 6 Wochen sehen zum Ultraschall, weil sie wollen sehen, ob diese Methode, die ich mir ausgewählt habe, auch funktioniert.
Okay.
Und da war ich dann immer regelmäßig zum Ultraschall. Und der erste Ultraschall, der war für mich auch sehr spannend. Denn klar, man hat sich für eine Alternativ-Chemotherapie entschieden, aber trotzdem hatte ich so ein mulmiges Gefühl. Reicht es für diesen aggressiven Krebs?
Ja.
Und das Gefühl war immer da.
Und die Angst, die ja auch geschürt wurde von den Ärzten.
Die große Angst, genau. Und da war ich dann da zum Ultraschall. Und ich kann noch immer mich an den Gesichtsausdruck von der Ärztin erinnern. Also sie hat den Ultraschall gemacht, hat geschaut und hat gesagt, okay, der Tumor, der ist deutlich kleiner geworden. Also scheint Ihre Therapie zu funktionieren. Machen Sie weiter so, hat sie mir gesagt. Und dann war das für mich wieder so, danke, lieber Gott, es funktioniert. Ich muss dir nur vertrauen. Ich muss mich nur übergeben. Du machst das schon.
Das hört sich wirklich gut an. Und diese Chemo war ja auch eine Vorbereitung auf eine Operation. Und die kam dann nach diesen 3 Monaten. Du hast dich dann auch in dieser Brustklinik nahe deinem Heimatort operieren lassen.
Ja, genau. Nach den 3 Monaten war eben der Tumor schon deutlich kleiner, beziehungsweise man konnte den Ultraschall gar nicht mehr sehen, sondern so ein bisschen so Reste, so Restschatten. Und die Krebsklinik aus Bad Aibling hat mir eigentlich einen Arzt in München empfohlen, bei dem ich mich operieren lassen soll. Ich bin dann extra hingefahren nach München, habe mich beraten lassen, aber leider hat der Arzt nicht so einen tollen Eindruck hinterlassen. Es war ein Gespräch von 5 Minuten und irgendwie, ich habe mich nicht wohl gefühlt.
Ja.
Und so bin ich dann wieder an meinen Heimatort zurück, bin ins Brustzentrum, habe gesagt, ich würde mich gerne hier operieren lassen. Wie schaut's aus? Die haben gesagt, überhaupt kein Problem. Die machen das und haben mich aufgeklärt, haben alles erklärt, was gemacht werden soll.
Sollte da die ganze Brust abgenommen werden?
In dem Fall, durch das, dass der Tumor schon fast gar nicht mehr zu sehen war im Ultraschall, konnte man eine brusterhaltende Operation machen. Mhm. Also die haben es geschafft. Eben, es waren 2 Tumore. Einer war eben dieser Triple negativ, der andere, es war ein gutartiger, aber trotzdem haben sie den eben rausgeholt. Und 5 Wächterlymphknoten wurden entfernt. Das macht man quasi, um zu schauen, ob schon Krebszellen in den Lymphknoten vorhanden sind. Es war aber sauber. Also das macht man während der OP. Da schaut der Pathologe schon gleich drauf.
Ja.
Und dann sagt man, okay, wenn die sauber sind, wenn da keine Krebszellen zu finden sind, dann muss man nicht mehr rausholen. Genau, dort wurde ich dann operiert. Und es klappte alles ganz gut. Und da war ich auch eigentlich ganz ruhig, ja.
Einige Wochen später kam noch eine Nachbesprechung der Operation und da gab es dann doch nicht so gute Nachrichten. Was ist da passiert?
Ja, man hat ja gehofft, dass die Therapie den Krebs quasi komplett zerstört, dass da keine Krebszellen mehr zu finden sind. Leider war dem nicht so. Also dieser Resttumor wurde zum Pathologen geschickt und ein paar Tage später hat er noch immer 7 mm Resttumor gefunden, was eben noch aktiv war mit Krebszellen. Und dann haben die Ärzte gesagt, die Gefahr ist jetzt einfach schon zu groß, dass schon irgendwelche Krebszellen im Kreislauf unterwegs sind. Es war für mich wieder so ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, so jetzt ist es erledigt. Ja, der Tumor ist weg, es ist erledigt. Aber es war nicht so.
Wie reagiert man auf sowas? Ich meine, deine Freude, die ist niedergedrückt worden und die Ängste kamen wieder hoch. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich dachte mir wieder so, warum jetzt wieder dieser Meilenstein? Hm. Es lief doch alles so gut. Warum jetzt wieder dieser Holperstein mehr? Ne?
Ja.
Warum muss ich jetzt noch drüber nachdenken? Und die Ärzte meinten, Ja, bei diesem Krebs, also triple-negativ, sollte man nicht spaßen. Und die Empfehlung war dann, also ich sollte trotzdem die Bestrahlung machen. Also die wäre dann lokal quasi nur im Brustbereich und die Lymphabflusswege. Und nochmal 6 Monate Chemotherapie, aber in dem Fall als Tablettenchemo.
Ist die einfacher, die Tablettenchemo? Ist das nicht so giftig? Oder
das ist auch wieder giftig, ja. Das ist wieder pure Chemie. Mhm. Also meines Erachtens sogar schlimmer als die Chemoinfusionen, die ich bekommen habe, weil die ja deutlich reduziert waren. Die waren ja richtig unterdosiert. Aber die Tablettenchemo, die war nicht ohne. Also die waren schon heftig. Es war zwar immer so, dass man 2 Wochen diese Chemotabletten einnimmt und eine Woche Pause hat, dass sich wieder die Blutwerte stabilisieren. Aber ich habe gemerkt, also ich wurde immer schwächer. Die Bestrahlung, die hat mir fast nichts gemacht. Also man hat zwar ein bisschen wie so einen leichten Sonnenbrand bekommen an der Stelle, aber die hat ja nicht wehgetan in dem Sinne. Ja. Es hat zwar auch einiges zerstört innerlich, was man nicht gesehen hat. Hoffentlich auch die Krebszellen, die eventuell irgendwo waren. Aber die Tablettenchemo, also die hat mir schon angesetzt. Also
warum hast du dich diesmal eigentlich für diese Chemotherapie entschieden?
Ja, es gab keine andere Alternative. Es war eigentlich schon Schluss. Also die Ärzte meinten, es gibt nichts mehr, was wir ihnen geben können. Also das ist jetzt so noch das Letzte, was man mit ihnen machen kann. Und danach ist Schluss. Es gibt nichts mehr.
Das ist heftig.
Und ich wollte kein Risiko eingehen und dachte ich, okay.
Während dieser Chemo, du sagtest, es war recht heftig, es ging, war noch schlimmer als die erste Chemo, die du da mitgemacht hast. Kann man da eigentlich noch an einen guten Gott glauben?
Es kamen immer wieder Zweifel, klar. Aber ich habe gesagt, er hat mich bis dahin geführt, auch mit der Chemotherapie, dass das also vorher so gut geklappt hat, dass der Tumor geschrumpft ist und ich auch immer trotzdem nicht die Lebensfreude verloren habe. Also ich war immer, trotz der schwierigen Situation war ich ja aktiv, war lebensfroh, habe viel gelacht und die Leute um mich herum haben immer so viel geweint. Ich habe gesagt, weint nicht. Ja, ich lache, ich bin weiter positiv gestimmt, es wird alles gut. Ja, und ich habe trotzdem Gottes Nähe die ganze Zeit gespürt.
Das ist so schön. Das ist so schön. Jetzt war dein Körper sehr geschwächt und jetzt sollte es aber noch eine abschließende OP geben. Wie bist du da reingegangen in diese OP?
Ja, es war so, durch die Tablettenchemo ist mein ganzer Hormonhaushalt durcheinander geraten. Also ich habe auch Unterleibsblutungen bekommen und die wollten nicht aufhören, die wurden immer heftiger. Ich bin in die Blutarmut gekommen, ich habe Eisenmangel, es wurde schon was von Bluttransfusion erwähnt und der Arzt, der Onkologe in meinem Heimatort, der hat auch schon wieder Panik gemacht, hat gesagt, Sie haben ein Magenkarzinom. Irgendwo muss ja eine Blutungsquelle sein, Sie haben ein Magenkarzinom. Er möchte, dass ich zur Magen-Darm-Spiegelung gehe. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich bin so schwach beieinander, ich mache das nicht. Ich weiß, woher die Blutung kommt. Und das ist eben diese Quelle, diese Blutungsquelle, wo ich jetzt in die Blutarmut gelandet bin. Und ja, zum Schluss war es dann so, dass diese Blutungen, diese Unterleibsblutungen einfach nicht aufhören wollten, selbst sich gestoppt haben, sondern ich bin dann im Krankenhaus gelandet, im Rollstuhl, weil ich so schwach war. Mhm. Und es musste eine Ausschabung gemacht werden. Und dann, das war eigentlich kurz davor, also nach der Brust-OP, war das ein paar Monate später, ich glaube 3 Monate später. Und ich dachte mir wieder, jetzt schon wieder eine Vollnarkose, jetzt schon wieder in den OP. Gott, ich bin so schwach beieinander, ich habe so wenig Blut in mir, wieso? Und werde ich das schaffen? Und da lag ich dann in dem Bett im Krankenzimmer und habe in das Kästchen geschaut, da gibt's doch immer diese Nachtkästchen im Zimmer und habe aufgemacht, habe ich ein neues Testament gefunden und habe es aufgeschlagen und plötzlich fällt mir so ein Lesezeichen in die Hand. Und da war dann gestanden aus Offenbarung 1, 17 bis 18, ich habe auch meine Bibel dabei.
Lies es uns doch mal vor.
Und dieses Zeichen war wieder so von oben, wo ich mir dachte, Mensch Gott, du sorgst aber wirklich für alles. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Du warst in Gottes Hand und er hat dir zur richtigen Zeit wieder eine Ermutigung geschickt.
Ja, danach war ich dann ruhig. Also dann konnte die OP kommen und ich wusste, ich bin in Gottes Armen und er wird mich wieder aufwachen lassen.
Es ist nicht toll, dass Gott einen nie ohne Hoffnung lässt und man weiß, man ist nie alleine.
Ja.
Seine Hände umfassen dich. Die Operation, wie ist die ausgegangen?
Ja, ist gut ausgegangen. Also die Blutung ist dann gestoppt worden. Ich habe dann danach, also es hat ein paar Wochen gedauert, ich habe dann Eiseninfusionen bekommen, auch beim Arzt immer, aber meine Blutwerte wurden immer besser und ich hatte kein Magenkarzinom. Das war das Wichtigste.
Das war das Wichtigste, genau. Dann kam wieder eine Untersuchung. Wie schaut's aus mit dem Krebs? Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, das war, ich habe dann in München ein PET-CT bekommen.
Was ist das?
Das ist quasi ein CT in Kombination mit PET. Das bedeutet, also man bekommt so eine radioaktive Substanz gespritzt in Kombination mit Zucker. Ja. Und die Krebszellen, die potenziell in einem wären, die würden quasi diese radioaktive Substanz aufnehmen und würden leuchten. Mhm. Also es ist so ein Gerät, wo man sich dann reinlegt und wird dann durchgescannt von, ja, von Kopf bis Fuß. Und es wird dann also wirklich nach Krebszellen gesucht. Und das habe ich dann machen lassen. Ein paar Tage später war ich dann beim Gespräch wieder in Bad Aibling in der Krebsklinik. Und ich kann mich noch daran erinnern, als die Ärztin zu mir gesagt hat, ich bin krebsfrei.
Ein neues Leben.
Ein neues Leben, ja.
Das muss wunderbar gewesen sein. Aber diesmal warst du nicht alleine bei dieser Diagnose, oder?
Ich war trotzdem alleine, weil es war zur Corona-Zeit und man durfte niemanden mitnehmen. Ja. Aber mein Mann, der Arme, der hat im Auto gewartet. Und als ich dann ihm das auch gesagt habe, also es war irgendwie, man hat dann geweint aus Freude.
Ja.
Man wusste, wow, man hat es geschafft, ja, der Krebs ist besiegt, der Krebs ist weg.
Das freut mich so sehr, dass man so etwas dann miterleben darf. Jetzt hat es ja doch eine ganze Weile gedauert. Das war ungefähr ein Jahr von der bösen Diagnose bis zu diesem Tag, wo es heißt, du bist krebsfrei. Was hat diese Erfahrung mit dir gemacht?
Es hat mich verändert.
Inwiefern?
Also so eine Diagnose verändert einen Menschen, weil man sich verändert in den Dingen, ja, wie soll ich das beschreiben? Man hat vorher in so einem Trott gelebt. Ja, man hat halt seinen Alltag gelebt, man ist zur Arbeit, hat seine Aufgaben erledigt, aber alles unbewusst. Also es läuft, man ist wie so ein Hamsterrad. Ja, der Tag läuft, der nächste Tag. Wenn man aber nach so einer Diagnose dann auch wieder diese Botschaft bekommt, man ist krebsfrei, dann ist es für einen so, du hast eine zweite Chance. Mhm. Und mach draus was. Ja, es ist nicht selbstverständlich, dass man wieder gesund wird. Ich habe etliche Krebspatientinnen kennengelernt in den Kliniken, bei denen es eben nicht so ist oder die halt trotzdem Krebs danach nochmal bekommen haben, ein Rezidiv. Es muss nicht heißen, weil ich jetzt die Diagnose dann krebsfrei bekommen habe, dass das auch so bleibt. Also ich muss damit leben, auch mit dieser Angst, dass der Krebs wiederkommen kann. Ich sag mal so, jeder kann Krebs bekommen. Ja, wir wissen nicht, wie viel Zeit jeder Einzelne von uns hat. Aber wenn man sich die Frage für sich selber stellt, dann weiß man, die Zeit ist begrenzt. Mhm. Und mit dieser Zeit sollte man was anfangen. Und nicht nur, ja, von Tag zu Tag einfach so leben.
Steht ja schon in der Bibel, bedenke, Mensch, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Ne?
Richtig, ja. Genau. Ja, man ändert sich in der Hinsicht, dass man achtsamer wird, auch mit sich selber, mit seinem Leben. Man überlegt sich, ja, will man diesen, ja, sag ich mal, es gibt positiven und negativen Stress. Und ich hatte mehr negativen Stress. Ja, ich habe viele Aufgaben mir aufgebürdet, die ich eigentlich aufteilen hätte können. Mhm. Sei es in der Familie, sei es im Beruf, am Arbeitsplatz. Ich war halt immer diejenige, die halt alles auf mich hat lassen. Mhm. Also die Last war immer auf mir. ich war immer die Gute und habe immer Ja zu allem gesagt. Und da ist jetzt so ein bisschen der Perspektivenwechsel passiert. Also ich habe versucht, nicht mehr zu allem Ja zu sagen, sondern auch auf mich zu hören. Weil auch vor der Diagnose habe ich schon gespürt, irgendwie, irgendwas ist komisch. Also wie lange wird mein Körper das irgendwie mitmachen? Es wird mir alles zu viel. Also ich habe schon gespürt, dass mir alles zu viel wird. Aber ich wusste nicht genau, was. Weil was sollte ich denn zur Seite legen? Ne? Also man muss ja in die Arbeit gehen. Mhm. Dann habe ich auch den Sport gemacht als Ausgleich, habe mich gesund ernährt. Ja, war da für die Familie. Aber irgendwas ist schiefgelaufen zuvor. Und ich denke, das war einfach dieser Stress, dieser unbewusste Stress, der mich da ausgelaugt hat, auch der seelische Stress. Man hat auch viele Sachen, sag ich mal, aus der Vergangenheit so mitgeschleppt, die man nicht loslassen konnte, ja, wo man sich immer wieder damit beschäftigt hat. Und ich bin eh so ein sensibler Mensch, der viel grübelt, ja, über Sachen aus der Vergangenheit, die man eh nicht mehr ändern kann. Und da habe ich gelernt, damit umzugehen, zu sagen, okay, die Vergangenheit musst du abhaken, musst du vergessen. Einfach sagen, okay, es geht jetzt nur noch bergauf, ja, die Zukunft ist wichtig, du hast den Krebs besiegt, beschäftige dich nicht mehr mit unnötigen Dingen, auch Alltägliches, ja, also wieso soll man sich da mit unnötigen Dingen belasten, die einen nichts bringen?
Nach diesem positiven Ergebnis, krebsfrei, gab es ja noch einen weiteren schönen Schritt für dich. Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, ich durfte dann zur Reha fahren und da habe ich mich wirklich gefreut, denn meine Wunschklinik, die war auf Sylt an der Nordsee und da wollte ich unbedingt hin. Und es hat dann auch wirklich geklappt. Ich bin dann hochgefahren, durfte 4 Wochen dort die Reha machen an der See. Und ich bin eh so ein Meeresmensch, eigentlich der Südländer mehr, aber okay. Und dann bin ich an die Nordsee gefahren und es war wirklich eine sehr schöne Zeit, weil ich konnte dann abschalten, ich konnte dieses Thema Krebs erstmal ja weglassen.
Obwohl um dich herum lauter Genesene waren.
Auch. Das Interessante ist, bei der Klinik sind gemischte Patienten. Also es sind nur noch nicht nur Krebspatienten, sondern auch mit orthopädischen Problemen, mit Lungenproblemen, mit Hautproblemen. Und das ist das Gute daran. Also man ist da nicht mehr in dieser Krebsblase, sondern man lernt andere Menschen kennen in der Klinik. Ja.
Und das hat dir gut getan?
Hat mir gut getan, ja. Die Gespräche auch dort und auch die Therapie dort, auch das Sportangebot und diese langen Spaziergänge am Strand in dem ewig langen, quasi die ewig langen Strände an der Nordsee und der Wind, also das hat irgendwie der Psyche richtig gut getan.
Und dann konntest du gestärkt wieder zurückgehen und dein verbessertes Leben aufnehmen.
Genau, und das Beste war, ich habe dort auch eine Freundin fürs Leben kennengelernt, sie ist keine Krebspatientin und es war auch gut so. Und ich konnte mit ihr sehr viele Spaziergänge machen. Wir haben uns so super verstanden, sind noch immer also eng befreundet, obwohl sie in Frankfurt lebt und ich hier. Aber ja, danke für die Technik. Heutzutage kann man sich trotzdem dann die Kommunikation über WhatsApp und so weiter arrangieren. Und diese Freundin, die hat mir auch Gott geschickt in der Klinik, weil am Anfang habe ich mich sehr alleine gefühlt, ja, weil ich bin schon ein bisschen so der Mensch, der in sich gezogen ist. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Krebspatientin wieder kennenlernen, die ja, die halt so leidet. Und ich wollte dieses Leid mal weglassen. Und ja, dann habe ich eben diese Freundin kennengelernt und die tat mir so gut, weil sie so positiv ist. Und sie denkt so wie ich, also wir haben auch gesagt, also wir sind wie Geschwister. Also bevor ich was ausgesprochen habe, hat sie das schon gedacht. Also wir waren echt, es war echt interessant. Also ich habe da echt eine Freundin fürs Leben kennengelernt. War toll.
Das ist was Besonderes. Es ist nicht einfach, gute Freunde kennenzulernen. Aber man merkt an deiner ganzen Geschichte auch, wie wichtig immer wieder Beziehungen waren.
Ja,
sehr. Das trägt doch sehr.
Sehr, ja. Weil ich habe immer Menschen um mich gebraucht, die mich ja aufgefangen haben, die mich ermutigt haben, aber positive Menschen. Mhm. Also positive Menschen haben mir sehr gut getan.
Aber es ist ja nicht so, dass du nur profitiert davon hast, sondern du hast ja auch gegeben.
Genau, ja.
Das ist schön, dieses Geben und Nehmen.
Ja, ja. Mhm.
Hat diese ganze Begebenheit auch deine Sicht auf Gott verändert?
Die Sicht auf Gott ist stärker geworden. Also ich wurde gefestigter im Glauben. weil ich so viel miterlebt habe, so viel Positives. Auch während der Zeit habe ich immer gespürt, Gott ist bei mir. Trotz der schlimmen Diagnose habe ich gespürt, okay, er trägt mich, er lässt mich wachsen. Manchmal müssen auch solche schlimmen Dinge passieren, um wieder die Nähe zu Gott zu suchen. Und das ist bei mir passiert. Also ich habe da das Vertrauen zu Gott wieder besser gewinnen können. Und aus der Frage, die am Anfang war, dieses Warum, dieses Kämpfen mit Gott, wurde zum Schluss ein Wofür. Wofür, Gott, hast du mir diese Krankheit geschickt? Und das Wofür wurde mir beantwortet. Ja, ich habe einiges ändern dürfen und kann jetzt glücklicher als zuvor leben.
Sehr schön. Wenn du jetzt andere Menschen in großen Lebenskrisen siehst und großen Ängsten, gibt es noch etwas, was du ihnen mitgeben möchtest?
Ja, nicht aufgeben. Also Gott ist immer da. Und ich habe so viele Krebspatientinnen kennengelernt, die ja keinen festen oder überhaupt keinen Glauben haben. Ich habe immer von Gott erzählt und habe denen versucht, Mut zu geben. Ja, es gibt einen Gott, weil wenn man so eine Diagnose bekommt, dann sind viele auf Kampfmodus und sagen, ja, lieber Gott, wenn du so lieb bist, warum tust du mir das an? Ja, verstehen viele nicht, aber wenn man dann Gottes Wort kennenlernt, ja, und begreift, wie er liebevoll eigentlich mit uns umgeht, dann ändert sich auch die Sichtweise zu Gott. Und das konnte ich auch meinen ganzen Krebspatientinnen um mich herum immer mitgeben. Und ich hoffe, ich konnte auch ein Beispiel sein, weil sie haben sich auch immer gewundert, haben gesagt, Mirjana, wie kannst du nur immer so fröhlich sein? Wie kannst du nur lachen? Schau mal, wir bekommen hier so schlimme, giftige Stoffe injiziert und wie kannst du immer so strahlen und hast so eine gute Farbe? Und auch die Menschen um mich herum, als ich keine Haare hatten, die haben gesagt, du strahlst immer so schön, du bist immer so, so fröhlich. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich habe den Frieden in mir gefunden. Ich habe den Frieden mit Gott.
Also wenn ich so an deine Situation denke, dann kommt mir der Psalm 23 in den Sinn, der erinnert mich so stark dran. Und ob ich auch wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist da. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Das ist eigentlich genau das, was du erfahren hast in diesem Tal der Todesschatten, wo du warst.
Genau, ja.
Ja, lieber Zuschauer, dieser göttliche Trost und Beistand gilt jedem Menschen, der Jesus Christus um Hilfe anruft. Er kann Frieden schenken und die Angst nehmen und er tut es gerne, weil er dich lieb hat. Hier bei das Wort TV kannst du diesen Gott kennenlernen und dann auch in deinem persönlichen Leben erfahren. Dir, liebe Mirjana, danke ich, dass du hierher gekommen bist und uns an deiner Erfahrung hast teilhaben lassen. Danke.
Sehr, sehr gerne.